Willkommen bei der nächsten Folge. Wenn du schon mal vom Arzt ein Blutbild bekommen hast, ja, also so eine Tabelle, wo vielleicht irgendwie irgendein Wert krass angekreuzt war, ja, HDL, LDL, Cholesterin oder so, mit einem Ausrufezeichen und du wusstest nicht, was das bedeutet, dann bist du hier genau an der richtigen Stelle. Wir gucken uns heute meine Blutwerte an, ja, beziehungsweise meine Ärztin reagiert auf meine Blutwerte und du kannst hoffentlich für dich dann auch ein paar Informationen ableiten. In diesem Sinne, viel Spaß mit der nächsten Folge.
Das grüne Herz, der AOK Plus Podcast.
Jetzt habe ich so ein Organ, das wird man nicht mehr beansprucht, wenn ich Alkohol trinke.
Die Leber.
Die Leber, genau. Was sagst du denn zu meinen Leberwerten?
Die suchst du mir jetzt selber.
Die sind hier,
da
wo Leber steht.
Ja, super. Ja. Sehr gut.
Sind die gut?
Ja, sehr gut.
Okay. Was wären nicht gute Werte und wo könnten die irgendwie drauf schließen?
Ach Gott, da gibt es so viele verschiedene Krankheitsbilder. Also erstens mal, wenn sie erhöht sind, sind sie eher nicht gut. Aber auch dann kommt es darauf an, wie sind die Symptome des Patienten? Wie stark ist die Erhöhung? Ist es so ein bisschen oder ist es zweifach, dreifach, vierfach erhöht? Sind alle Leberwerte erhöht oder nur einzelne? Weil es gibt zum Beispiel einen, der bei Sportlern ganz häufig ein bisschen erhöht ist. Die GPT ist es. Dann gibt es zum Beispiel so eine Erkrankung wie Gallensteine. Die können auch die Leberwerte erhöhen. Es gibt super viele unspezifische Dinge, die das machen
können. Wir haben ja wirklich schon sehr, sehr viele Werte.
Entschuldigung, darf ich noch was sagen?
Ja, klar.
Und es gibt ganz häufig, und das sehen wir häufig bei Leuten, die Infekte haben, also einen viralen Infekt, gibt es eine sogenannte Begleithepatitis, dass quasi in dem Infekt die Leberwerte einfach mit ansteigen in Form einer Begleitentzündung der Leber, die aber nicht auf die Leber selbst zurückzuführen ist, sondern der Virus halt dafür zuständig ist. Und das gibt sich dann nach ein paar Wochen wieder.
Ganz häufig hatten wir das im Studium, dass es auch Assistenzärzte gemacht haben. Die haben sich entweder ein Laborwert angeguckt oder Röntgenbilder. Oder Röntgenbilder, ohne den Patienten zu sehen oder zu untersuchen.
Ja, das macht keinen Sinn. Und weil das ist ganz häufig auch einfach unspezifisch erniedrigt oder erhöht. Das hat oft gar keinen Krankheitswert.
Erlebst du das denn in der Praxis, dass ich sage jetzt mal, die Patienten sich freuen, wenn man die körperlich untersucht, so richtig mit anfassen?
Ja, natürlich. Und die meisten sagen, so genau wurde ich nie untersucht noch. Und ich denke mir so, okay, ich habe jetzt einfach nur Herz und Lunge abgehört und den Bauch untersucht. So. Und dann frage ich mich wirklich oft, was manche Kollegen da machen, weil viele, die kommen mit einem Infekt zum Hausarzt und werden nicht mehr abgehört. Also das finde ich auch spannend.
Ich glaube, es ist ein Riesenproblem, weil sich so die Patienten nicht ernst genommen fühlen. Ja. Und das Spannende ist, wie soll ich das sagen? Auch unabhängig davon, dass man ein bestimmtes Ergebnis erwartet, macht es, finde ich, manchmal Sinn, so eine körperliche Untersuchung zu machen. Also ich habe letztens zum Beispiel...
Nicht nur manchmal, immer.
Ich will auf eine spezielle Sache hinaus. Ja, natürlich immer. Ja? Du denkst aber jetzt an was anderes. Ich denke jetzt an meine Oma, die im Altersheim sitzt. Und sich sehr darüber beschwert hat, dass ihr Arzt sie nicht abgehört hat oder mal Blutdruck gemessen oder so. Halt einfach ohne Indikation. Ja. Und für sie wäre das einfach was total Wichtiges, dass sich ein Arzt mal Zeit nimmt, wirklich auch den Körper zu untersuchen. Mhm. Unabhängig davon, ob man dann Medikamente anpasst oder ob irgendwas ist. Ich glaube, das ist, wir gucken manchmal ein bisschen, das klingt jetzt so ein bisschen spirituell, vielleicht, ja. Aber wir gucken manchmal, und das hast du ja im Prinzip auch gesagt, ein bisschen zu viel auf Werte und zu viel auf Labore und so ein bisschen zu wenig auf den Menschen. Und es macht ja was mit dem Menschen, wenn das Arzt-Patient-Verhältnis halt viel, viel enger ist und verbessert ist. Unabhängig davon, ob du dem jetzt das richtige Eisenmittel gegeben hast oder so. Also wie viele Patienten, und die Hörer sind bestimmt auch dabei, denken, irgendwie hat mein Arzt mich nicht ernst genommen. Ich habe irgendwie Halsschmerzen und der hat nicht da reingeguckt.
Genau.
Ja? Oder ich habe irgendwie Herzklopfen und der hat mich nicht abgehört.
Ja.
Auch wenn du als Arzt genau weißt, naja, der kommt jetzt irgendwie einmal im Quartal, der hat immer Herzklopfen, weil irgendwie nächste Woche eine Prüfung ist. So.
Aber selbst dann könnte der beim fünften Mal auch irgendwas haben. Und da darf man nie...
Erstmal das. Und selbst wenn es nicht so wäre, würde es ihm helfen, untersucht zu werden, weil er denkt, boah, ich fühle mich hier gut. Verstehst du? Eine Freundin von mir hat ja, ich habe die zu dir geschickt und die hat gesagt, Caro ist die beste Ärztin der Welt.
Das hat dich geärgert. Gut. Nee,
und,
vielen Dank.
Und also ich will jetzt gar nicht die Internas sagen, was sie da bei dir gefragt hat, aber ich dachte mir so, okay, also es war jetzt keine krasse Chemie, also keine Super Saiyajin-Fähigkeit. Du hast einfach eine Anamnese gemacht und dir halt Zeit für sie genommen und sie ernst genommen.
Ja.
Weil man fragt sich, was macht einen guten Arzt aus? Ist es jetzt, dass der ganz genau weiß, was Lipase macht oder
es gibt alkalische Blutwerte, Phosphatase? Da muss ich auch nachlesen. Ja.
Aber das ist ja gar nicht der Punkt, sondern die hat gesagt, die Caro ist die beste Ärztin, weil die mich ernst genommen hat und irgendwie zwei Fragen gestellt hat und ich weiß nicht, dann fangen ja auch manche Patienten dann an zu weinen und das finden die so toll. Ja, so, oh, meine Ärztin.
Dieses Patienten ernst nehmen ist ein Thema, über das ich auch in den letzten Tagen eine Story gemacht habe. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja. Das hat mich tatsächlich wirklich betroffen gemacht. Da war eine Patientin, ich darf das auch erzählen, ich habe sie auch gefragt, ob ich das erzählen darf, sonst würde ich das nie machen. Die ist ein Dreivierteljahr von Arzt zu Arzt gerannt mit stärksten Schmerzen im Hals, Schulter-Nackenbereich, Verspannungsschmerz. War beim Orthopäden, Neurologen, Radiologen zweimal gewesen. Und jeder Arzt hat ihr gesagt, ja, sie haben halt einfach so viel Stress und sie haben drei Kinder und da ist einfach so viel los zu Hause und sie müssen sich jetzt mal ein bisschen entspannen. Und sie hat halt immer gesagt, das liegt nicht daran, dass ich bin entspannt, ja. Das macht mich jetzt gerade unentspannt, dieses immer alles auf die Psychoschiene schieben. Und ja, schlussendlich wurde die halt nie irgendwo ernst genommen. Und da sind auch Sätze gefallen, die wirklich sehr, die, glaube ich, sind ihr wirklich geblieben. Ja, die haben sie sehr geprägt. Und schlussendlich hat sich herausgestellt, dass die einen Hirntumor hatte. Ja, hat jetzt jeder mit Nackenschmerzen einen Hirntumor? Natürlich nicht. Ja, das möchte ich damit gar nicht sagen. Aber die Patientin ist ein Dreivierteljahr nicht ernst genommen worden und musste dann notoperiert werden, als die Diagnose dann festgestellt wurde. Und das hätte man, glaube ich, anders machen können, wenn man nicht so voreingenommen als Arzt oft ist, wie es halt stattfindet. Ich meine, das kennst du selber, glaube ich, auch aus der Klinik, wie oft Kollegen über Patienten Dinge sagen, die nicht so schön sind. Und selten Patienten wirklich ernst genommen werden mit dem Leiden, mit dem sie kommen. Und ich denke mir halt immer, die kommen ja nicht aus Jux und Tollerei und sitzen jetzt hier und erzählen mir ihre Geschichte. Die haben ja wirklich einen Leidensdruck. Und für die meisten, muss man auch dazu sagen, ist ein Arzttermin was unglaublich Negatives.
Und die gehen total
ungern zum Arzt. Und das war mein größter Wunsch, dass unsere Patienten zu uns kommen und dass die gern kommen und dass die gerne da sind und sich wohlfühlen bei uns. Weil genau das würde ich mir auch wünschen. Ich versuche, die Patienten so zu behandeln, wie ich es mir selbst wünschen würde, wenn ich wohin gehe. Ich habe das auch erlebt, dass ich vor Kollegen sitze und dem hätte ich sagen können, ich habe 150 Kilo und der hätte es so eingetragen, weil der hat mich nicht einmal angeguckt. So. Da habe ich alles erlebt. Ja, und da sieht man halt einfach nur immer Beispiele, wie man es halt nicht machen will. Und dann hat man die Chance, das immer selber besser zu machen.
Ich finde das so schön, dass du das so positiv siehst.
Ja, kann man doch nur so sehen.
Absolut. Und von der Menschlichkeit kommen wir jetzt zu meiner Niere.
Ja. Wow.
Ich bin professioneller Moderator. Ja.
Professionell.
Da steht nämlich, ist was Rotes und da ist ein Ausrufezeichen.
Wo ist denn deine Niere?
Ja.
Wo sind wir denn? Ach, das Kalium ist das. Ja, das, weil da ist wahrscheinlich viel, viel zu lange gestaut worden und das Blut zu lange gestanden. Kalium ist ein Elektrolytwert und Kalium tritt aus den Zellen aus, wenn Zellen zugrunde gehen. Also wenn zu lang das Blut am Arm, wenn da zu lang dieser Stauschlauch angelegt ist zum Beispiel, dann steigt das Kalium. Oder wenn das Blut zu lange steht im Labor oder einen sehr langen Weg ins Labor hat, dann kann das ansteigen. Was bei der Niere noch sehr, sehr wichtig ist, der Kreatininwert. Der ist vor allem für die Sportler auch ganz relevant, weil die häufig Kreatin einnehmen und dann kann das Kreatinin ansteigen. Kreatinin ist ein Stoff, den der Körper oder die Niere ausscheidet und deswegen sollte der eben nicht höher sein, weil man dann Rückschlüsse ziehen könnte, dass die Niere nicht mehr gut arbeitet, weil es dieses Kreatinin nicht mehr ausscheidet. Wenn aber Kreatin eingenommen wird, ist es ganz normal, dass dieser Spiegel ansteigt. Dann gibt es einen anderen Wert, der unabhängig ist von einer Kreatineinnahme, den wir auch standardmäßig mitmessen. Vor allem bei Sportlern, das ist das sogenannte Cystatin C, heißt es. Haben wir bei dir, weiß ich nicht, nicht gemacht worden. Genau, weil der ist unabhängig von der Kreatineinnahme und wenn man den dann immer mitmisst, dann sieht man, dass alles fein ist, ja.
Okay, also nochmal, Kalium kann sein, dass es einfach zu hoch ist und es ist einfach ein Messfehler.
Das ist ein präanalytischer Fehler und das ist ein ganz häufiger Grund, warum Blutwerte vielleicht manchmal nicht so sind, wie sie sein sollen. Wenn die Präanalytik nicht stimmt, also alles, was vor der Analyse der Blutwerte stattfindet, also die Blutabnahme selbst, dann die Röhrchen, der Versand, sind die vielleicht mal runtergefallen, sind die irgendwie mechanisch beeinflusst worden, ja, durch Erschütterungen auf der Fahrt ins Labor. Das sind alles Sachen, die da mit reinspielen und die darf man nie außer Acht lassen. Und deswegen ist die Klinik, also die Symptome der Patienten, so wichtig, weil wenn man nur sich nach diesen, also wenn ich jetzt nur diese Werte gehabt hätte und ich sehe, oh, das ist ein Kalium von 11, also wärst schon längst auf der Intensivstation. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es kein erhöhtes Kalium ohne eine erkrankte Niere. Also wenn es jetzt wirklich ein erhöhter Kaliumwert an sich, dann wäre das Krea erhöht, wäre die Harnsäure erhöht, der Harnstoff erhöht, dann wäre alles
also erhöht. Ich will dann nochmal auf eine Sache hinaus. Ich erinnere mich, ich glaube, das war in meinem letzten Studienjahr, da kam ein Patient, Blut abgenommen, ich war zur Besprechung der Blutwerte, der hat sich irgendwie nicht gut gefühlt. Ich habe dir noch so ein paar Fragen gestellt und der meinte die ganze Zeit, hey, Sie haben noch Blut abgenommen. Die wissen doch, was ich habe. So.
Und, das wäre schön.
Und man stellt sich das, glaube ich, so vor, als würden diese süßen Erythrozyten sagen, hallo, liebe Caro, ich wollte dir mal kurz sagen, was bei mir nicht stimmt.
Boah, also ja? Dann wären wir, glaube ich, Multimilliardär, ja. Wenn wir das könnten. Ja,
also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben häufig in der Medizin das Problem, dass wir Messergebnisse haben, wie zum Beispiel, das haben wir jetzt alle gelernt bei dem Corona-Test,
ja.
Der positiv sein kann oder negativ und es stimmt einfach nicht.
Genau.
Und genau dieses Problem haben wir halt auch mit Blut.
Ja.
Denn beim Kalium ist es so, es ist ja intrazellulär in den Erythrozyten drin, ne? Und die gehen halt kaputt, weil die halt kaputt gehen. Und dann verfälscht sich dieser Wert, weil das Kalium aus den Zellen rausgeht, genau. Ins Blut.
Ja. So.
Okay, gut. Und Kreatinin ist halt bei Sportlern, die Kreatin einnehmen, höher, genau. Als bei anderen. Das ist ja auch ziemlich klar. Schilddrüse. Dann lass uns doch mal, über die Schilddrüse sprechen.
Ja, weil das ich liebe ist, die Schilddrüse.
Die Schilddrüse ist auch ein Organ, was im Moment so richtig beliebt ist. Da kann ich mir schon vorstellen.
Und aber auch unterschätzt.
Aber
beliebt, ja.
Ja, stimmt. Gut. Gut, wir haben, wie kann ich die Frage formulieren? Glaubst du, dass eher zu viel T4 gegeben wird oder zu wenig?
Wahrscheinlich eher ein bisschen zu viel.
Okay, weil ich hatte nämlich auch den Eindruck, und das ist ja total subjektiv, ohne Fakten oder so, aber ich hatte das Gefühl, dass jede Frau, nee, natürlich auch nicht jede Frau, ja, nagelt mich jetzt nicht fest, liebe Hater, ich hatte das Gefühl, dass es sehr viele Frauen gab, über 30, die eine Schilddrüsenunterfunktion haben oder Hashimoto oder halt Schilddrüsen, die in Behandlung war.
Mhm.
Und jetzt will ich gar nicht sagen, dass das schlecht oder gut war, mir ist es einfach nur aufgefallen, dass es so ist, ja.
Genau, aber ganz wichtig bei der Schilddrüse ist immer, den Grund für diese Funktionsstörung rauszukriegen. Und häufig ist eine der häufigsten Ursachen ist, neben jetzt der autoimmunbedingten Schilddrüsenunterfunktion, eine funktionelle Schilddrüsenfunktionsstörung aufgrund einer Mangelsituation an Eisen wiederum. Ja, weil die Schilddrüsenhormone sind sogenannte Hämproteine und brauchen das Eisen als Substrat, um sich bilden zu können. Wenn also nicht genügend Eisen vorhanden ist, wie wir es vorhin besprochen haben für die Blutzellen, ja, dann kann sich nicht genügend Schilddrüsenhormon bilden. Und dann können die niedrig erscheinen. Die freien Hormone, der TSH-Wert der Schilddrüse wäre dann erhöht. Das ist immer gegengleich.
Du machst so viele Felder auf. Also fangen wir erstmal nochmal ganz an. Was gibt es überhaupt für Schilddrüsenhormone? Es gibt TSH, dann gibt es FSH.
Haha. Ha. Nein, falsch. Es gibt schon, aber es ist kein Schilddrüsenhormon.
Genau. So, also es gibt TSH.
Genau.
Das ist das thyroidit-stimulierende Hormon.
Genau,
das
ist aber eigentlich nicht aus der Schilddrüse, sondern aus der Hypophyse. Genau. Und dann gibt es die Schilddrüsenhormone selbst, das T3, das Thyroxin und Triiodthyronin und das T4, das Thyroxin.
Und was macht denn jetzt TSH? Wieso ist das denn Schilddrüsenhormon? Und ist es in der Hypophyse und nicht in der Schilddrüse? Das ist doch irgendwie komisch.
Genau, es gibt, jetzt machst du aber ein Fass auf.
Wir machen nicht den Hypothalamus-Hypophyse.
Ja, aber das muss man da jetzt sagen, weil sonst kannst du es nicht anders erklären.
Boah, dann versuch's mal.
Nee.
Okay, gut. Ich versuche mal einfach nur ganz kurz runterzubrechen. Wir haben halt Organe, die produzieren die funktionellen Hormone, die wirken. Und dann haben wir aber noch Mechanismen. Genau, dann haben wir noch Mechanismen, die überprüfen oder die checken, wie viel von diesen Hormonen ausgeschüttet werden. Und wir haben nicht nur eine Instanz, sondern wir haben sogar zwei Instanzen. Und das ist etwas, das habe ich nie so richtig verstanden, deswegen fand ich Endokrinologie immer so schwierig, dass es halt zwei Instanzen gibt vor dem eigentlichen Organ, was dann Hormone produziert. Das ist der sogenannte Hypothalamus-Hypophysen-Regelkreis, ne? Und das haben wir aber nicht nur bei der Schilddrüse so, das haben wir so bei der Nebenniere und so weiter. Also so ist
überall.
So ist unser kompletter.
Und nicht nur das, sondern wir haben dann auch Feedback-Mechanismen, die wieder ans Gehirn zurückmelden, ob unten im Endorgan genügend Hormon vorhanden ist und dann wieder entweder negativen oder positives Feedback geben.
Genau, und deswegen messen wir halt zum Beispiel TSH. Weil das ja wichtig ist, das sagt im Prinzip der Schilddrüse so viel von FT3 kannst du produzieren. Sollst du produzieren, richtig?
Ja, oder sollst du nicht.
Genau.
Also sind nicht genügend freie Schilddrüsenhormone oder T4, T3 vorhanden, wird nach oben gemeldet, ist es nicht genügend vorhanden, produziere nach. Ja, klar. Somit steigt der TSH erstmal.
Okay, und wenn du jetzt meine Schilddrüsenwerte siehst,
wo sind die denn? Da irgendwo. Also, TSH, wo ist TSH? Da. Ja, hier oben 0,78. Super. Und die freien Hormone, ich verrutsche jetzt bestimmt in der Zeile, ist bei fast 3. Ja, ist okay. Und 1,38. Passt.
Und jetzt ist die Sache, okay, wir brauchen, das hast du ja auch gerade gesagt, bei der Schilddrüse denkt wahrscheinlich jeder an Jod.
Ja.
Aber du hast gesagt, Eisen ist noch wichtig, denn wir brauchen Eisen, um diese Hormone überhaupt zu bilden.
Auch, ja.
So,
genauso wie Jod.
So, spannend.
Auch Zink.
Auch Zink.
Und die Aminosäure Tyrosin.
Okay, gut.
Das sind die vier wichtigsten.
Wofür braucht denn unsere Schilddrüse Jod?
Naja, die Schilddrüsenhormone bestehen aus Jod. Das Triiodthyronin steckt schon im Namen. Genau.
Du musst dir vorstellen, die Leute wissen ja nicht, dass T3 für Triiodthyronin steht. Ja, du sagst so, das steht doch schon im Namen, das steht doch T3.
Jetzt stell mich nicht so hin. Das meine ich nicht so. Okay.
Nein, sorry. Du bist ein ganz lieber Mensch und hast es nur für mich so erklärt. Ja. Gut, also
Jod. Also Jod wird benötigt für die Schilddrüsenhormonproduktion. Auf jeden Fall. Und wir brauchen Selen für die Konversion. Genau. Was ist das jetzt? Die Konversion ist die Umwandlung von T4. T4 ist das inaktive Schilddrüsenhormon, also unser Speicherhormon. Was legst du mir dahin? Ja, genau. Da sind sie. Und die aktive Form ist das T3. Und für diese Umwandlung von T4 in T3 braucht das Enzym, das diese Arbeit macht, Selen umarbeiten zu können. Also diese ganzen Mikronährstoffe sind immer sogenannte Kofaktoren für Enzymreaktionen, die im Körper ablaufen. Deswegen sind die so wichtig.
Wann würdest du denn sagen, müsste man so eine Schilddrüse behandeln? Was wäre so der häufigste Grund? Wir können natürlich jetzt nicht alle Gründe gehen, aber keine Ahnung, jetzt ist der...
Es kommt eine Patientin, die berichtet mir von typischen Unterfunktionsbeschwerden, wie ständiges Frieren, Verstopfungsneigung, erschwerte Gewichtsabnahme, Müdigkeit, Leistungsknick, trockene Haut, brüchige Nägel, Haarausfall.
Und diese Symptome haben alle nur mit der Schilddrüse zu tun.
Können, ja.
Ja, das ist doch wohl verrückt, oder? Weil man denkt, das sind die verschiedensten Symptome am ganzen
absolut,
Körper.
Absolut, sehr diffus. Und deswegen braucht es da so eine gute Anamnese, weil du musst es natürlich alles in Zusammenschau bringen. Ja,
okay.
Und dann macht man eine Untersuchung, macht einen Ultraschall auch von der Schilddrüse, guckt, wie groß die ist. Da misst man immer die Volumina von der rechten Seite des Schilddrüsenlappens und von der linken, guckt sich das Gewebe an. Es gibt ein ganz spezifisches Bild, wenn es eine autoimmunbedingte Schilddrüsenunterfunktion ist, dann schaut es tatsächlich aus wie so ein Schweizer Käse. Also
autoimmun, Das ist wieder so ein schwieriges Wort.
Findest du?
Ja. Autoimmun.
Dann erklärst du mal.
Auto heißt ja selbst und immun kennt ihr. Und autoimmun ist jetzt was extrem Fieses eigentlich, denn wir haben ja eigentlich ein Immunsystem, voll geil, das sind die Polizisten, die bei uns rumlaufen und die ganzen fiesen Viren und so weiter platt machen. Jetzt haben wir aber das Problem, dass unser Immunsystem ein Riesenproblem hat, zu unterscheiden, naja, was ist jetzt ein fieser Erreger, den wir nicht wollen, und was ist unser eigenes Gewebe, was wir halt wollen. Und autoimmun heißt jetzt leider, dass unser Körper, unser eigenes Immunsystem uns selber angreift.
Genau.
Wie zum Beispiel bei Rheuma. Ja, also es gibt halt ganz viele Krankheiten und das ist natürlich echt extrem schwierig, weil wir müssen jetzt mit zum Beispiel Medikamenten oder so irgendwie unserem Immunsystem sagen, das darfst du attackieren und das bitte nicht.
Hm. Ja, gut erklärt.
Ja, danke schön.
Wo waren wir jetzt?
Autoimmun, es kommt eine zu dir mit Autoimmun, Jod, Schilddrüse.
Genau, dass ich einen Schall mache, da waren wir. Okay. Und dann hast du das erklärt und jetzt?
Und also du sagst im Prinzip, okay, Schilddrüse ist nicht nur Blutwert.
Nee, ja? Ganz viel drumrum. Also das ist wie bei allem, es ist immer ein Gesamtbild aus den Symptomen des Patienten, aus der Untersuchung, aus der Anamnese und natürlich dann der Diagnostik, die dann folgt. Und deswegen ist der Ultraschall auch so wichtig, weil wenn jetzt jemand nicht dieses typische Bild hat einer autoimmunbedingten Schilddrüsenfunktionsstörung, würde ich erstmal auch noch keine Antikörper mit abnehmen. Ja, also man misst es ja nicht einfach pauschal bei jedem mit, sondern erst dann, wenn die Indikation dann dafür besteht. Und wenn ich das aber im Schall schon sehe, dass das sein könnte, dann bestimmt man diese Antikörper mit.
Kannst du das nochmal erklären? Weil es ist ja anscheinend so, dass wir in der Medizin können wir theoretisch alles sofort messen.
Ja,
das machen wir aber nicht, sondern wir messen erstmal eine Sache und wenn die falsch ist, muss man dann nochmal kommen. Der Patient denkt sich jetzt so, ich will jetzt alles sofort haben, wieso muss ich jetzt irgendwie 10-mal zu der Karo gehen?
Naja, du brauchst da immer für eine Untersuchung eine Indikation erstmal. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Wer alles misst, der misst ja nur Quatsch. Also das kann man ja alles gar nicht in Zusammenschau bringen. Und das sollte immer symptombezogen sein, weil du gehst ja wie so ein Detektiv auf die Ursachenforschung und klapperst halt immer erstmal das Häufigere ab. Natürlich gibt es super seltene Dinge, die vielleicht noch dahinter stecken können. Du hast vorhin schon irgendwas oder in den letzten Folgen von Q10-Mangel und keine Ahnung was erzählt. Natürlich gibt es sowas auch, ja, aber das ist nicht das Erste, an was man denkt, sondern man denkt immer an das Häufige zuerst. Und das klärt man ab. Und wenn man eine gute vorherige Anamnese und Untersuchung gemacht hat, dann bestätigt sich das meist dann das Bild, weil du natürlich genau dann darauf abzielst und dann diese Werte dann auch mit bestimmst. Und da muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen kassenärztlicher Medizin und Privatmedizin, weil bei der kassenärztlichen Medizin brauchst du erst recht immer eine Indikation dafür. Und bei ganz vielem ist es so, dass ein Hausarzt auch immer nur TSH-Wert bestimmt, weil die das halt nicht bezahlt kriegen, wenn die freien Hormone mitbestimmen. Dann müssen die zum Endokrinologen überweisen und so weiter. Also das ist halt oft auch eine echt langwierige Geschichte für die Leute, dass die Werte überhaupt abgenommen bekommen. Ja.
Ich musste noch einmal jetzt so ein bisschen die Lanze brechen. Das ist ja der AOK-Podcast, ja. Denn, und das ist ja das Problem, eigentlich wäre es doch ganz toll, wenn jeder immer das bekommen könnte, was er braucht und sogar noch darüber hinaus. Problem ist nur, wir können ja Geld immer nur einmal ausgeben. Und uns muss klar sein, dass wenn wir jetzt Geld zum Beispiel für die perfekte Blutdiagnostik ausgeben im Gesundheitssystem, dann fehlt uns das an einer anderen Stelle. Wie zum Beispiel für Operationen oder für Medikamente, für das Einstellen von medizinischem Fachpersonal oder so.
Ja.
Ja.
Aber wenn man weiß, dass man 70% aller kardiovaskulären Erkrankungen zum Beispiel durch Präventivmaßnahmen verhindern könnte und diese Zahlen kennt und dann aber sieht, dass so wenig für Prävention ausgegeben wird, das ist wieder die andere Seite. Ja. Ich verstehe, was
also,
du meinst.
Sorry, da bin ich voll auf deiner Seite. Also ich finde, das ist ja unsere Idee, dass wir halt so viel tun, damit die Leute gar nicht krank werden, wie zum Beispiel auch dieser Podcast.
Ja.
Selbstverständlich. Ich wollte nur darauf hinaus, dass wir
das
Menschen,
nicht so einfach ist,
ja, wir wollen halt immer gerne sagen, wieso wird jetzt von der Politik nicht mehr dahingehend bezahlt oder so. Wieso gibt es jetzt nicht mehr Geld für Kultur oder so? Ja, weil man das halt an einer anderen Stelle wegnehmen muss. Und das ist gerade für, ich meine, wir würden doch uns am meisten freuen, wenn alles bezahlt wird. Ne?
Aber ich denke, Gesundheit, mal, wenn man es selber in die Hand nimmt, kostet es Geld.
Definitiv. Definitiv. So, wir sind jetzt schon seit irgendwie 8 Stunden. Okay, und weißt du, was wir machen? Wir machen Folgendes. Dieser Podcast wird der erste Podcast, die letzten beiden. Ja? Denn da geht es ja so richtig um Blutwerte. Und das habe ich hier eingeleitet. Das heißt, das wird jetzt die ersten Folgen. Und die ersten 3 Podcast-Folgen, die kommen nämlich jetzt Woche für Woche danach raus, wo wir über das Gesundheitssystem reden, wo wir darüber reden, Unterschied. Frau und Mann hatten wir gar nicht drin, nee. Ne? Doch, wir hatten Krafttraining für Frauen.
Wir hatten
Adipositas. Wir hatten, was ist wichtig? Sind die Basics wichtig oder sind andere Sachen? Und das kommt jetzt nach und nach. Und das ist jetzt der 2. Podcast zum Thema Blut. Bist auch überrascht, dass wir haben, glaube ich, nur 5 Folgen aufgenommen zusammen.
Krass.
Ja. Ja, in diesem Sinne. Hast du noch irgendwie so 2 Tipps, wenn du sagen würdest, wenn jetzt jemand sagt, boah, Blutwerte, wie kann ich die denn, wenn ich sie jetzt nicht messe, wie kann ich sie verbessern? Was ist denn jetzt so die 2 wichtigsten Sachen, um gesund zu sein?
Wie willst du denn Dinge verbessern, die du gar nicht weißt, dass okay, du sie verbessern musst? Ich weiß, worauf du hinaus willst. Darf ich 3 Dinge sagen?
Du darfst auch 4 sagen.
3 Dinge, die wichtig sind, um gesund zu sein. Schlaft ausreichend. Ausreichend heißt 7 bis 8 Stunden. Regelmäßig. Immer zur gleichen Zeit ins Bett und gleiche Zeit aufstehen. Eine Routine kriegen. Sich ausgewogen, jetzt sage ich selber das Wort, pflanzenbasiert ernähren, nährstoffreich ernähren und regelmäßig an die frische Luft gehen und sich bewegen.
Okay, wunderbar. Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ihr könnt euch freuen auf 3 Folgen mehr. Folgt hier uns allen. Ne? Wir blenden auch dein Instagram ein. Ne? Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Freut euch auf die nächsten Folgen. Was sagt man? Kommentiert eure ganzen Fragen. Ja, wir können die jetzt leider nicht mehr beantworten in den nächsten Podcast-Folgen, aber wir können die in den Kommentaren beantworten. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche. Und danke, sorry, und danke, dass du da warst.
Ja, danke.
Den weiten Weg
danke
aus München.
Dir. Ja.
Okay.